Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand. Jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Eine Todesgruppe, ein Freifahrtschein und zwei lösbare Aufgaben. Das sind die deutschen Champions League-Gruppen.
Ruhig oder unangenehm? Die zwei Optionen für die Dortmunder Länderspielpause.
TV-Präsenz wie nie zuvor. Die Frauen-Bundesliga startet in ihre 32. Saison.
Aus dem Spa nach Spa. Die Formel 1 kehrt aus dem Urlaub zurück.
Da sind sie, unsere heutigen Themen des Tages am Freitag zum Wochenausklang, 7.07 Uhr Stand jetzt. Wir haben die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben, für euch wieder zusammengefasst und aufbereitet. Dazu natürlich auch Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da erinnern wir an eine Sternstunde von Michael Schumacher.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Malte und ich finden, ihr seht heute wieder mal wunderbar aus. Also so frisch möchte ich morgens mal aufstehen.
Ja, also, immer gut, dass wir Podcast machen, ne?
Ja, das ist, wir haben typische Radiogesichter, wir zwei.
Absolut.
Und wir freuen uns über die Unterstützung des Sportinformationsdienstes SID. Gibt's eine Menge Informationen, die wir gleich an euch weitergeben. Also ein bisschen was ist vorbereitet. Andreas Wurm hier, los geht's, was?
Und Malte Asmus hier auch. Du hast eben gesagt Radiogesichter, aber meine Haare liegen immer glatt.
Ja, richtig.
Also Haare in Anführungsstrichen.
Ja, diese drei, die da wären.
Ja. Na, aber schön, dass ihr dabei seid und dass ihr diesen Schabernack hier mitmacht. Übrigens am internationalen Schere-Stein-Papier-Tag.
Ja, schnick, schnack, schnucken wir doch mal aus, wer zuerst seinen Senf zu den deutschen Champions League-Gruppengegnern abgeben darf.
Ja, machen wir doch mal. Schnick, schnack, schnuck.
Okay. Was
schnick,
hast du? Schnack, schnuck. Stein.
Ich hab Brunnen.
Ja, gut, bitte. Dann darf ich anfangen.
Nee, eigentlich ich, aber...
Nein. Warte mal, aber du hast Brunnen.
Ja,
ach so, ich,
ja,
aber mein Stein
rein.
Fällt doch rein.
Das ist für dich ja...
Richtig.
Ja, und das ist ja nicht
gut. Ich dachte, das wäre jetzt die Qual sozusagen. Nein. Ja, bitte, nee, dann fang du an.
Ich fang mal an.
Ja,
also,
bitte.
Gucken wir mal auf die deutschen Gruppen. Barca war mit Messi schon kein Problem für Bayern. Also ich denke mal, die werden sie auch durchaus packen können. Genauso wie Benfica, die sind schlagbar. Und vor allem ohne Waldschmidt, da haben sie überhaupt gar keine Chance mehr gegen die Bayern. Ja, und die Reise nach Kiew, gut, die ist für Bayern mühselig, aber... Unterm Strich sollte das kein Problem sein. Dortmund gegen Beşiktaş, Ajax und Sporting. Ja, es ist auch absolut machbar. Leipzig mit Brügge. Gut, das ist ein Gegner, der ist schlagbar. Aber dann City und PSG. Also Messi, Ronaldo und Neymar. Wahrscheinlich. Also Ronaldo, wenn er denn zu City wirklich geht. Alle kommen sie nach Leipzig. Das ist reizvoll. Mhm. Aber unterm Strich, nee, das ist zu stark für Leipzig. Und Wolfsburg, die haben absolutes Traumlos gekriegt. Besser geht's nicht. Viel mehr Losglück kann man gar nicht haben. Salzburg, Lille und Sevilla. Das klingt zwar wie Europa League. Das will keiner gucken oder übertragen. Aber ist ein Freifahrtschein ins Achtelfinale. Gucken will ich dann lieber Milan, Atletico, Liverpool, Porto. Das ist von den Namen her richtig, richtig stark. Ich würde mal sagen, das ist eine Gruppe All Killer, No Filler.
Ja, was soll ich gegen so viel geballte Fußballkompetenz eigentlich noch sagen? Also ich kann eigentlich nur ergänzen, dass eigentlich Bayern und Leipzig dafür bestraft wurden, dass sie in der vergangenen Saison Meister und Vizemeister geworden sind. Denn tatsächlich hat es die ja wirklich am schwersten erwischt. Also Leipzig, so leid mir es tut, aber sehe ich auch null Chance, egal in welchem, mit welchem Besteck also die beiden Top-Mannschaften Man City und Paris da aufschlagen, das ist schon, also das ist nicht mehr als ein Achtungserfolg für Leipzig, ist da drinne, vielleicht haben sie es irgendwie noch, sich nochmal in die Europa League dann irgendwie rein zu rutschen, aber ansonsten ist da, sehe ich da keine Chancen. Bei den Bayern, das ist eben natürlich gleich mal zu Beginn ein Prüfstein, muss man sagen, also Barcelona, wobei sie da glaube ich auch keine Angst haben brauchen. Wir erinnern uns an das letzte Jahr und ohne Messi muss sich Barcelona sowieso auch erstmal finden und alles andere sind durchaus lösbare Aufgaben. Dortmund hat ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Mit Sporting, mit Ajax und mit Beşiktaş, da können sie sich warm spielen, ja, dann fürs Achtelfinale, muss man sagen. Und Wolfsburg, da gibt's nichts hinzuzufügen. Das muss geschafft werden. Und wenn sie gegen in dieser Gruppe nicht weiterkommen, dann haben sie in der Champions League schlicht und ergreifend auch nichts verloren. Also das ist eigentlich, ist es fast schon eine faire Beurteilung, muss man sagen.
Kann man wirklich so sagen. Und Dortmund ist auch gleich noch unser Thema.
Stand jetzt aktuell.
Ja, in der Champions League, da haben die Dortmunder, da sind wir uns einig, Andreas und ich, ein machbares Los erwischt. Aber wir wissen ja alle, wie das bei Dortmund ist mit den machbaren Aufgaben. Ne? Das kann ja auch durchaus mal anders laufen. Heute steht auch einer an für die Dortmunder zum Start des dritten Spieltags in der Bundesliga. Aber da sind die Dortmunder schon ordentlich unter Druck gegen Hoffenheim heute. Die Niederlage in Freiburg, die hat die alten Ängste nämlich wieder hochgebracht. So oft hatte die Dortmunder in Konstanz ihn ja am Ende schon ja durchaus Titelchancen verhagelt.
Ja, und nun kommt Hoffenheim, eine Mannschaft, die ebenfalls in eher so in das Kaliber Kleine passt, zu dem aktuell ganz gut drauf ist und gegen den BVB die letzten drei Heimspiele allesamt nicht gewonnen hat.
Ganz gut drauf ist gut. Also Hoffenheim ist seit 9 Ligaspielen ungeschlagen. Eine längere Serie hat aktuell kein Bundesligist vorzuweisen und Kramaric ist ja an Bord. Der trifft gegen den BVB sowieso besonders gerne. 7 Mal hat er das schon in seiner Karriere.
Und Hoffenheims Trainer Hoeneß sieht Kramaric übrigens auf einem Level mit Haaland.
Oh, ja, hat er so festgelegt, ja, man muss ja nicht gleich übertreiben bei so einer Statistik, aber gut drauf ist er schon und er kann schon eine ganze Menge und spielt ja in dieser Saison auch nur etwas andere Positionen, nicht mehr so ganz weit vorne. Aber Dortmunds Trainer Rose, der weiß auf jeden Fall auch, was da auf seine Mannschaft zukommen wird.
Eine starke Mannschaft, ich glaube vor allen Dingen offensiv mit unglaublich viel Qualität, wirklich gute Abläufe, hohe Offensivqualität, Kramaric, müssen wir nicht drüber reden, Dabur, der genau weiß, wo das Tor steht, Tempo am Flügel, Brun Larsen, Rüter, Jungs, die da, Baumgartner, guter Fußballer, der vom Flügel und aus dem Zentrum wegspielen kann. Da wartet eine Menge Qualität auf uns und trotzdem wissen wir, dass wir auch Qualität haben.
Ja, also mit Sicherheit. Also und die Namen hat er ganz gut auswendig gelernt. Aber der BVB hat nicht nur theoretisch viel Qualität, sondern praktisch auch ganz viel Druck, muss man sagen. Denn nach der Niederlage in Freiburg, auch wenn Marco Rose auf der Pekada das Ganze kleinredet, aber der Druck ist da.
Ja, aber Druck haben wir doch immer. Es ist doch klar, weil vor allen Dingen natürlich Ergebnisse gewertet werden. Und da haben wir ein Spiel in der Bundesliga gewonnen und verloren. Das Pokalspiel, das zählt mir dann schon gar nicht mehr. Das gute Testspiel vorher zählt dann natürlich auch nichts mehr. Und in Freiburg, denke ich, haben wir ein Spiel gemacht, wo wir in allen Statistiken mega weit vorne waren. Zweimal alleine vorm Tor standen, einen direkten Freistoß in der 6. Minute bekommen. Und dann natürlich auch in unserem Spiel ein paar Dinge inhaltlich dann auch gesehen haben, die wir verbessern müssen und wollen. Darüber haben wir die Woche viel gesprochen. Jetzt gehen wir alle davon aus, dass wir dort auch einen Schritt weiter sind.
Und da musst du in der wichtigsten Statistik nämlich auch gewinnen oder auch vorne liegen. Ne? Das sind die Tore, aber das haben sie nicht geschafft. Und die Dinge, die in der letzten Woche dann bearbeitet wurden, die hat Rose dann auch nochmal klar benannt.
Thema Boxverteidigung. Natürlich auch Dinge mit Ball. Wir haben in einer Raute gespielt, wo wir im letzten Drittel zu wenig Breite hatten und zu zentrumslastig dort einfach versucht haben, immer wieder dort dann Lücken zu bekommen. Die hatten wir hier und da auch mal, aber wir müssen dort natürlich im letzten Drittel bessere Positionierungen finden. Wir müssen dort auch Breite haben, um den Gegner Aufgaben zu stellen. Alles Dinge inhaltlich, die wir diese Woche auch angesprochen, bearbeitet haben.
Also wenn du das Trainingsgelände vom BVB betrittst, hast du so einen ganz speziellen Duktus drauf irgendwie. Das zieht sich durch die letzten Trainer. Ja? Also sehr ja gut, aber es kommt ja noch mehr dazu, muss man sagen. Rose fordert mehr Bedingungslosigkeit bei allem, im Rennen, Grätschen, Beißen, Kratzen. Also das, naja gut, also das hat auch gefehlt, muss man sagen. Die Mannschaft muss wieder dieses Frankfurt-Gesicht zeigen, das er ja jetzt eben gerade auch schon angesprochen hat. Das Gesicht, mit dem sie die Eintracht quasi an die Wand gespielt haben.
Und das müssen sie ohne Mats Hummels zeigen. Der fällt nämlich wegen seiner Patellasehnenprobleme wieder aus. Da trat dann doch keine unbedingt Besserung auf. Da gab es einen kleinen Rückfall. Er wird also nicht mitmischen können. Dafür ist Rafael Guerreiro für die linke Abwehrseite wieder zurück. Emre Can könnte rechts hinten den überforderten Felix Passlack ablösen oder auch Hummels ersetzen. Der ist ja vielseitig verwendbar. Und Thomas Meunier, dem geht's auch besser. Julian Brandt, der hat auch Chancen zur Startelf dazugenommen zu werden.
Also Ja, also doch eigentlich ganz gute Voraussetzungen, um das Ergebnis von Freiburg dann irgendwie doch auch abzuschütteln, sich besser zu präsentieren und dann wird abgerechnet und der Saisonstart dann abschließend beurteilt. Dann entscheidet sich, wie ruhig die Länderspielpause dann sein wird. Das weiß auch Marco Rose.
Wenn wir das Spiel gewinnen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn wir kein Ergebnis bekommen, dann wird's richtig ungemütlich.
Top und Flop.
Ja, Top des Tages Thomas Tuchel, denn der ist Europas Trainer des Jahres. Als erst dritter Deutscher nach Hitzfeld und Flick ersetzte sich gegen Roberto Mancini und Pep Guardiola durch.
Flop des Tages ist Benjamin Mendy, denn der ist von seinem Club Manchester City suspendiert worden. Denn er sieht sich dem Vorwurf der Vergewaltigung in 4 Fällen und einem weiteren sexuellen Übergriff ausgesetzt.
Stand jetzt aktuell.
Mehr TV-Präsenz als jemals zuvor, das soll der Frauenbundesliga in dieser Saison dann hierzulande endlich mehr Aufmerksamkeit bringen. 132 Spiele gibt's bei Magenta Live, Eurosport wird auch live übertragen und die ARD Sportschau, die zeigt samstags auch Zusammenfassung.
Das ist endlich mal Respekt, den Respekt, den die Frauen meiner Ansicht nach auch verdient haben. Das sind immer noch keine Verhältnisse wie in England, muss man sagen. Aber ein Schritt in die richtige Richtung, denn die Professionalisierung des Frauenfußballs muss weiter vorangetrieben werden und das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Bleibt zu hoffen, dass die Liga dann auch heute an ihrem 22. oder dass die Liga auch ab den 22. Spieltagen bis zum 15. Mai ordentlich was in Sachen Spannung zu bieten hat. Das war ja nicht immer so, muss man sagen.
Nee, das stimmt. Mittlerweile 32. Saison ist es ja schon. Die startet dann heute mit dem Baden-Duell Hoffenheim gegen Freiburg und die Meisterinnen von Bayern München, die sind dann erst Sonntag gegen den SV Werder Bremen dran.
Da sind übrigens auch ganz neue Vereine, namhafte Vereine in der ersten Liga da jetzt mit dazugekommen. Also da rüsten, muss man sagen, auch die Vereine auf. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und so klangvolle Namen ziehen ja dann vielleicht auch ein bisschen das Interesse der sonst nicht so neugierigen Zuschauer, was das angeht. Der VfL Wolfsburg startet Samstag gegen Potsdam. Das ist natürlich auch schon mal ein Brett, muss man sagen. Und natürlich sind die Bayern und auch die Wölfinnen auch wieder Favorit nach 4 Jahren Wolfsburger Dominanz haben die Bayern ja sie jetzt vom Thron gestoßen und sind Meister geworden.
Und sie gehen mit einem eingespielten, erfolgreichen und vor allen Dingen auch prominent verstärkten Kader in die neue Saison. Ex-Weltmeisterin Saki Kumagai, die ist von Olympique Lyon gekommen, soll die Abwehr stärken und die Schwedin Sofia Jakobsson, die kam als Stürmerin von Real Madrid und hat auch ein bisschen was drauf.
Konkurrent Wolfsburg hat es dagegen etwas schwerer, muss man sagen. Die Wölfinnen haben einen neuen Trainer, Tommy Stroth. Heißt, der kam von Twente Enskede und der muss jetzt einen personellen Umbruch im kompletten Verein, in der kompletten Struktur eben auch bewältigen. 5 Abgänge gab es, 8 Neuzugänge. Dabei unterstützt wird er übrigens von Kim Kulich, ehemalige Fußballnationalspielerin bei den Frauen und ist jetzt wieder zurück im Geschäft sozusagen, wird ihm als Co-Trainerin zur Seite stehen. Das Team ist nicht final gefestigt, sagt er, hört man also. Liegt daran, dass auch einige Olympiastarterinnen erst spät zum Team dann dazustoßen werden. Das wirft natürlich bei so gerade so Spitzenmannschaften, siehe FC Bayern bei den Männern, eben auch durcheinander.
Und du hast die Neuzugänge ja auch schon erwähnt. Vize-Weltmeisterin Jill Rohr zum Beispiel vom FC Arsenal ist gekommen oder Lena Lattwein aus Hoffenheim. Also neue Kräfte sind da und andere sind verletzt. Altgediente Routiniers, Almut Schuld zum Beispiel oder Alex Popp, die fallen erstmal aus. Von daher muss man wohl sagen, Stand jetzt sind die Münchnerinnen erstmal favorisiert.
Ja, das muss man sagen. Auch gerade wenn man sagt, bei den Wölfinnen sind natürlich auch mit Ingrid Engen und Fridolina Rolfö eben auch 2 wirklich Leistungsträgerinnen zu dem FC Barcelona abgewandert. Mhm. Lena Gößling als Routinier hat die Karriere beendet, Vertrag wurde nicht verlängert. Also das ist schon eine ganz schwierige Gemengelage, auch bei Wolfsburg, muss man sagen. Ja, aber es ist eben Kampf an der Spitze und so muss es eben dann auch sein. Und beim und der gegen den Abstieg ist natürlich dann auch, muss man sagen, nochmal doppelt interessanter. Das hat man fast schon wie in der ersten Liga bei den Männern. Der erste FC Köln, Carl Zeiss Jena sind die Aufsteigerinnen und die haben es traditionell auch in der Frauenbundesliga immer sehr, sehr schwer, sich dann auch wirklich in der Bundesliga zu halten. Das ist so.
Gespannt darf man auch sein, ob der SC Sand sich dieses Jahr dann halten wird. Dieser kleine, liebevoll Dorfclub genannte Verein, der hat sich ja da schon öfter gegen wehren können, immer noch dann erfolgreich. Mal gucken, wie schwer sie es dann in dieser Saison haben werden. Also wird auf jeden Fall spannend. Und spannend wird eben dann auch sein, wie viel Interesse das große Live-Angebot an Frauenfußball dann tatsächlich auch bei den Fans wird wecken können.
Heute in der Sportgeschichte.
Gucken wir mal nach Spa, die Rennstrecke in Belgien und der dort ausgetragene Grand Prix. Das sind ja zentrale Punkte im Rennsportlerleben von Michael Schumacher. Hier wurde Schumi 1995 ja interviewt. Hier wurde bekannt, dass er seinen Wechsel zu Ferrari dann auch anstand damals. Und hier ging dann 4 Jahre zuvor auch sein großer Stern auf. 1991, da gab er nämlich auf dem Ardennenkurs sein Formel-1-Debüt.
Also für jeden, der es mit Michael Schumacher hält, da ist Spa irgendwie ein magischer Ort. Es ist eben irgendwie ein ganz besonderer Ort, muss man sagen. 1992 holt er auf dem Ardennenring den ersten seiner 91 Grand Prix-Siege und in seinem ersten WM-Jahr 1994 wird ihm der Sieg in Spa dann wegen nicht regelkonformer Bodenplatten aberkannt, wegen dieser Bodenplatte aberkannt. Also auch das auch ein besonderer Einschnitt für ihn.
Und 95, da schien dieser Wirbel um die Vertragsunterzeichnung bei Ferrari ihn tatsächlich ein bisschen zu verunsichern. Im Training, da floh er ab, zerstörte sein Auto.
Ja, zwar schafften es die Mechaniker, den Benetton dann bis zum Qualifying wieder auf die 4 Räder zu stellen, doch er war genervt, landete im strömenden Regen, auch eigentlich sein Wetter, aber er landete im strömenden Regen dann nur auf Chartplatz 16.
Ja, weil du sagst, sein Wetter, das sollte ja noch kommen. Das Rennen am 27. August 95, das wurde zunächst mal bei trockener Strecke gestartet, aber dann kam er eben, dieser typische Ardennenregen, dieses Fritz-Walter oder eben auch Schumi-Wetter. Alle Fahrer wechselten damals die Reifen, nur der Michael nicht. Der hat nämlich genau gewusst, wie er später gesagt hat, was in Spa geht und was nicht. Und ja, das hat er gezeigt.
Ja, also einfach ein Teufelskerl. Ne? Das war eben auch so seine DNA, dass er immer diesen extra Schritt gegangen ist und gesagt hat, okay, wenn es hier halt aus Eimern kübelt, irgendwie, es ist wurscht. Ich fahre trotzdem weiter. Ja? Alle vorne an die Box, übernahm er eben die Führung und er verteidigte sie dann auch mit buchstäblich allen Mitteln. Das hängt ihm ja auch so ein kleines bisschen nach, mit einer Fahrweise, die er schon in seinen Kartjahren gelernt hat. Herr Schumacher hielt immer dagegen. Damon Hill war eigentlich deutlich schneller, aber er hat ihn trotzdem auf Distanz halten können.
Ja, Hill kam erst vorbei, als Schumi dann tatsächlich doch von der Strecke rutschte, aber Schumi kam wieder ran. Und dann half auch der Wettergott. Der Regen hörte nämlich plötzlich auf und die Strecke trocknete sehr schnell ab. Alle mussten dann wieder von den Regenreifen auf die Trockenreifen zurückwechseln. Schumi nicht, der hatte die Trockenreifen ja immer noch drauf.
Richtig, der hatte die noch drauf, weil Damon Hill dann in der Boxengasse das Speedlimit überschritten hatte, bekam der dann eben auch eine Zeitstrafe und am Ende feierte Schumacher den vielleicht spektakulärsten, muss man sagen, seiner 91 Grand Prix-Siege.
Stand jetzt aktuell.
Schließen wir mal nahtlos an diese Geschichte von vor 26 Jahren einmal an. Quasi aus dem Spa nach Spa, das hattest du ja vorhin schon im Einstieg gesagt, geht's, weil nämlich die Formel 1 jetzt den Urlaub beendet. Die 4 Wochen Sommerpause sind vorbei und in Spa-Francorchamps geht's dann jetzt zurück auf die Piste.
Den Namen kann man übrigens perfekt aussprechen, wenn man sich einfach die Nase zuhält. Dann klingt es immer. Das klingt, also kannst du sagen, was du willst, das klingt immer nach Spa. Also Schluss mit dem Faulenzen. Hamilton, Verstappen und Co. müssen wieder auf die Strecke und das spannendste Duell an der Spitze um die WM-Wertung wird ja dann wieder aufgenommen. Und zur Erinnerung, der Spitzenreiter, Damon Hill wollte ich schon sagen, Spitzenreiter Lewis Hamilton liegt nur 8 Punkte vor Verstappen. Also das ist ein Wimpernschlag.
Ja, und für Spa, für Verstappen ist das ja auch sowas wie ein Heimspiel für Niederländer. Da werden sich einige holländische Fans natürlich rüber nach Belgien verirren und sicherlich auch ordentlich Alarm machen, da auch auf den Zeltplätzen. Und eine Woche später, da geht's ja bei Verstappen zu Hause dann wirklich rund, nämlich in Zandvoort.
Ja, da kann der da überhaupt verlieren? Ich glaube, nein. Also, es dürfte spannend weitergehen in der Formel 1. War ja schon vor der Pause einiges los. Erst hatte sich Verstappen in der Saison früh abgesetzt. Dann bremsten ihn aber zwei Unfälle aus, die jeweils ausgerechnet die Konkurrenten von Mercedes verursacht hatten. Ach, ach, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja,
wir waren doch vorhin da irgendwie bei etwas rigoroser Fahrweise, ne? Das gehört ja, irgendwo richtig dazu. Aber gut, jetzt geht's also in die zweite Halbserie auf einer Strecke, die schnell ist und die Mercedes entsprechend entgegenkommen dürfte. Aber auch Red Bull, die haben ein Auto und das haben sie so weiterentwickelt, dass sie auch sich durchaus Chancen ausrechnen können in Spa.
Ja, und ansonsten hoffen wir natürlich aus deutscher Sicht, dass Sebastian Vettel diesmal ordentlich tankt, nicht wieder auf der letzten Rille mit dem letzten Tropfen da ins Ziel kommt. 0,3, das ist ein Glas voll Sprit, das ist ja auch verrückt, ja. Und wir gucken auf Mick Schumacher, fast genau 30 Jahre nach Papa Michaels Debüt in Spa.
In der Formel 3 hat er hier schon mal gewonnen, wird aber mit seinem Haas natürlich ja, nichts reißen können jetzt am Wochenende. Aber Mick in Papas Wohnzimmer ist auf jeden Fall natürlich eine Geschichte. Tja, und wie geht das jetzt aus in Spa, diese Woche, beziehungsweise an diesem Wochenende? Die Kollegen von Starting Grid, die haben mal wieder Prognosen für uns. Kevin Scheuren und Sophie Affeld, die haben getippt.
Die ersten drei, die Pole Position.
Hamilton auf 1, dann Verstappen auf 2 und auf 3 habe ich Perez und Pole nehme ich dann auch Hamilton.
Okay, bei den ersten drei, ich bin mal so ein bisschen mutig an diesem Wochenende. Verstappen gewinnt vor Bottas und Norris, weil Perez und Hamilton sich ein bisschen in die Quere kommen und dann Probleme haben, da wieder nach vorne zu fahren. Hamilton wird sich aber die Pole-Position holen. Es wird dann seine siebte Pole sein in Spa-Francorchamps. Und ja, ich glaube trotzdem, dass Verstappen zurückschlagen kann und McLaren wirklich eine gute Rolle spielen wird. Also in Person von Lando Norris bei auch seinem zweiten Heim-Grand Prix, wenn man so will. Welches Team wird best of the rest?
Jetzt hast du ja quasi dann schon Norris gesagt, dann bin ich jetzt mal ganz wild und oder verhältnismäßig wild und gehe dann doch mit Gasly. Hm,
also AlphaTauri. Holt Vettel Punkte?
Nein.
Ich befürchte auch, dass es sehr, sehr schwer wird für Aston Martin am Wochenende. Auch wenn Sebastian Vettel mit 3 Siegen durchaus ja mit der Strecke gut bekannt ist und sie ihm auch liegt, aber oh, ich habe echt Bauchschmerzen, wenn ich da dran denke. Ein bisschen Regen könnte ihm vielleicht gut tun. Aber ich bin bei dir. Eher nein. Und die letzte Frage: Wer wird Letzter?
Das ist irgendwie langweilig, ne? Aber da gehe ich dann doch wieder mit dem lieben Nikita. Das, ja, doch.
Ich sag Mick Schumacher.
Kevin Scheuren und Sophie Affeld mit ihren Prognosen zum Formel 1 Restart. Mehr zu Spa, mehr zum Schumi-Jubiläum, 30 Jahre Schumi, hört ihr bei Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Heute wird erstmal nominiert. Hansi Flick gibt nämlich sein Aufgebot für die anstehenden 3 WM-Quali-Spiele bekannt. Dann ist am Wochenende in allen großen Fußballligen natürlich volles Programm, bevor es dann in die Länderspielpause gehen wird.
Und haben es gerade angesprochen, die Formel 1 gastiert in Spa. Deutschland-Tour wird bis Sonntag noch gefahren, dann endet sie in Nürnberg. Die Paralympics haben jeden Tag volles Programm. Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada, die geht auch weiter.
Ja, da haben die deutschen Frauen nach der Niederlage gegen Tschechien nun entweder die USA oder Kanada als Gegnerinnen im Viertelfinale. Und da muss man sagen, das sind die Top-Favoritinnen. Also es gibt jede Menge Sport am Wochenende. Dazu natürlich auch noch Vuelta. Ach, ganz viel. Ihr werdet fündig, ihr werdet das Wochenende rumkriegen und damit ihr nicht den Komplettüberblick verliert, da empfehlen wir euch das Sportradio Deutschland. Hört mal rein, die haben auch die Bundesliga live und es gibt alle 15 Minuten frische News. Die halten euch dann auf dem Laufenden. Wir informieren uns da auch gerne. Sportradio Deutschland hört ihr über den Webstream auf sportradio-deutschland.de oder natürlich auch über DAB+.
Und Montag 7.07 Uhr sind wir dann selbstverständlich wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder klickt euch rein meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren rund um die Uhr, rund ums Wochenende. Klickt euch einfach mal durch. Bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Jo, schönes Wochenende, ne?
Jo, ebenso, ne?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.